Und so danke ich Gott, dass ich das alles noch tun darf. So, ihr seid nun heute Abend hierher gekommen zu diesem Thema. Der Drache, das Weib, die Übrigen. Und die Themen habe ich ja nicht vorgegeben, sondern aus einer Vielzahl von möglichen Themen wurde mir dieses Thema dann genannt, dass ihr es wünscht. Und so habe ich mich also darauf eingestellt. Es ist ja einem Wort der Heiligen Schrift entnommen. Ein ganz Teil der Bibeltexte werde ich also hier auf die Leinwand werfen. Und die meisten, wenn sie kommen, sind dann nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Also hier Offenbarung 12, Vers 17. Denn in diesem Text werden drei wichtige Gruppierungen hervorgehoben, die wir im Einzelnen untersuchen werden heute Abend. Wenden wir uns dem ersten Begriff zu. Und zwar haben wir der Drache, das Weib, die Übrigen. Und alle finden wir hier in diesem Text wieder. Gut, wenden wir uns jetzt dem ersten Begriff zu, nämlich dem Drachen. Wer ist der Drache? Und was tut er? Was sind seine Ziele? Was seine Absichten? Wir könnten natürlich jetzt unsere Fantasie anstrengen. Wir könnten die verschiedensten Überlegungen anstellen. Schließlich würden wir zu den unterschiedlichsten Auffassungen kommen, wenn wir nicht schon ein Vorverständnis erlangt haben. Aber unser Prinzip ist, die Bibel durch die Bibel auszulegen. Das ist reformatorisches Prinzip und wir haben das auch als Adventisten. Denn das ist die beste Methode, die Wahrheit zu erkennen und vor Irrtum bewahrt zu bleiben. Martin Luther sagte einmal, die Bibel ist ihr eigener Ausleger. Nun in Offenbarung 12, 7 bis 9 wird das Geheimnis des Drachen erklärt. Hier haben wir den Text. Dann brach im Himmel ein Kampf aus. Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Und der Drache schlug mit seinem Heer von Engeln zurück. Doch er verlor den Kampf und durfte nicht länger im Himmel bleiben. Der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan, der als listige Schlange schon immer die ganze Welt zum Bösen verführt hat. Er wurde mit allen seinen Engeln aus dem Himmel auf die Erde hinuntergestürzt. Mit der vierfachen Namensbezeichnung wird das wahre Wesen dieser Macht enthüllt. Und wir tun gut, die Bedeutung der genannten Namen im Einzelnen zu untersuchen. Der Drache wird hier als mit der listigen Schlange identifiziert. Mit dieser listigen Schlange, die die ganze Welt zum Bösen verführt. Und dieser Vergleich erinnert uns natürlich an 1. Mose, dort, wo von der Schlange zum ersten Mal die Rede ist. Denn da lesen wir, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sagte, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? So fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und was stellen wir fest? Die Schlange stellt ganz listig Gottes Wort in Frage. Sie sät den Zweifel in das Herz des Menschen. Und sie gibt eine falsche Verheißung aus. Und sie vermischt Gottes Wort mit den eigenen Aussagen. Und dann verführt sie zum Ungehorsam, nimmt es mit dem Willen Gottes nicht genau. Nun, es ist bemerkenswert, dass Jesus die Schriftgelehrten seiner Tage, die das Volk um sein Heil betrogen, die die Religion verfälschten und ihre eigenen Gebote als Gottesgebote ausgaben, dass Jesus diese Schriftgelehrten als Schlangenbrut bezeichnete. Denn so steht in Matthäus 23, in den Versen 29 und 33, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, ihr Schlangenbrut. Wie wollt ihr Gottes Gericht und der Hölle entrinnen? Vielleicht ist in diesem Zusammenhang es auch interessant zu wissen, dass die Schlange in den heidnischen Religionen in Verbindung mit dem Sonnenkult religiös verehrt würde. So haben zum Beispiel, hier gebe ich es noch einmal, was ich schon stichwortartig sagte, ja? Die Schlange stellt listig Gottes Wort in Frage, sieht Zweifel, gibt eine falsche Verheißung aus, vermischt Gottes Wort mit eigenen Aussagen, verführt zum Ungehorsam, nimmt es mit Gottes Willen nicht. Genau. Nun ist interessant, was ich gerade sagte, dass die Schlange in heidnischen Religionen verehrt wurde in Verbindung mit dem Sonnenkult. So haben zum Beispiel die Indianer in Mexiko ihre Pyramiden, auf denen die Sonnentempel standen, mit Schlangenleibern ummantelt, wie ihr auf dieser und der nächsten Folie sehen könnt. Mir ist das sehr bewusst geworden, als ich alle diese Plätze in Mexiko besuchte, wo ich eine Zeit zubrachte, um Gemeindewachstum zu studieren, weil die Gemeinden in Mexiko explosionsartig wuchsen. Und dann habe ich auch diese Plätze aufgesucht, und ihr seht diesen Schlangenleib hier dort an einer dieser Kultstätten. Oder noch einmal hier auch sehr deutlich. Gut, also erstens, der Drache wird mit der listigen Schlange identifiziert. Zweitens, der Drache wird mit dem Teufel identifiziert. Das steht in Offenbarung 12 so. Nun, Jesus hat das Wort, das Wesen des Teufels, in sehr klaren Worten beschrieben. Und ich gebe euch hier immer stichwortartig das Entscheidende. Also, Lukas 8, Vers 11 und 12. Was sagt denn dort Jesus von dem Teufel? Wollt ihr die Texte lesen? Ihr habt doch die Bibel. Lukas 8, Vers 11 und 12. Wer es hat, mag es lesen.
Das Dreifuß aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Die am Weg sind die, welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden.
Ja, ich habe das einmal so formuliert, was Jesus hier sagt. Der Teufel zerstört das Vertrauen in Gottes Wort, dass sie nicht glauben und gerettet werden. Der zweite Text ist Johannes 8, Vers 44.
Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm.
Danke, ja.
Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge.
Ja, also halten wir das so stichwortartig fest, ja? Das Wesen des Teufels, wie Jesus es offenbart. Er ist ein Lügner und er ist ein Feind der Wahrheit. Schauen wir uns den nächsten Text an. Epheser 6, Vers 11.
Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels.
Ja, also, dritter entscheidender Wesenszug. Er macht listige Anschläge. Und der nächste Text, 1. Timotheus 4, 1.
Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abfallen und anhangen den verführerischen Geistern und Lehrer böser Geister.
So, da haben wir wieder einen ganz wesentlichen Zug des Teufels. Er verführt durch falsche Lehren. Und dann haben wir Matthäus 4, Vers 10.
Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.
Ja. Er verführt zu einer falschen Anbetung. So haben wir ganz markante Aussagen. Und das nächste ist 2. Korinther 11, Vers 14.
Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts.
Ja. Und seine Diener zu Predigern der Gerechtigkeit und so weiter. Das ist auch Helfer. So, dann haben wir also hier eine ganze markante Zusammenstellung, ja, über das Wesen des Teufels, von dem in der Offenbarung heißt, der Drache ist niemand anders als der Teufel, die alte Schlange und so weiter. Und hier haben wir diese markanten Kennzeichen, die wir kennen müssen, um ihm nicht auf den Leim zu gehen. Nun, der Drache wird mit Satan auch identifiziert. Die alte Schlange, die da heißt, Teufel und Satan. Für Jesus war der Teufel kein Fabelwesen, ja? Für Jesus war er eine mächtige, gottwidrige Gestalt, die es ernst zu nehmen gilt. Und wir sehen also, der Drache, der gegen die Übrigen streitet, wie es hier in Offenbarung 12 heißt, der die Übrigen sogar verfolgt, ja, der sie sogar tötet oder töten möchte, dieser Drache ist die ganze Verführungs- und Verfolgungsmacht des Bösen. Jetzt wenden wir uns dem zweiten Begriff zu. Weib. Im Alten und Neuen Testament wird die Ehe als das Bild für das innige Verhältnis Gottes zu seiner Gemeinde immer wieder beschrieben. Durch den Propheten Hosea hat Gott diese Beziehung zu seiner Gemeinde, zu seinem Volk, in ergreifenden Worten beschrieben. Und in Hoffnung für alle fand ich diese Texte sehr mich berührend ausgedrückt, und ich gebe sie euch hier auch einmal wieder. Gott hat einen Liebesbund geschlossen. Und er sagt, die Ehe, die ich an diesem Tag mit dir schließe, wird ewig bestehen. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit und schütze dich und ich helfe dir. Immer werde ich dir treu sein und dich nie verlassen. Und daran wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Was für ein ergreifendes Wort Gottes. Und manchmal denke ich, wenn heute so viele Ehescheidungen sind, wie muss das Gott betrüben, der selber sagt, ich schließe die Ehe mit dir, aber auf einer Grundlage, die bestehen wird. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit und immer werde ich dir treu sein und dich nie verlassen. Also, das Verhältnis Gottes zu seiner Gemeinde im Bild eines Ehebundes wird auch durch den Propheten Jesaja bestätigt. Und hier habt ihr den Text. Denn der Herr, der dich erschaffen hat, ist dein Ehemann. Er heißt der Herr, der allmächtige Gott. Er ist der heilige Gott Israels, dein Erlöser und der Gott der ganzen Welt. Meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Und dieses Bild, das wir jetzt von zwei alttestamentlichen Propheten genommen haben, wird auch vom Apostel Paulus aufgegriffen. Auch er hat die Gemeinde des Gottes als Braut Christi bezeichnet. Paulus schrieb an die Gemeinde in Rom, er habe sich bemüht, Christus eine reine Jungfrau zuzuführen. Und er sagt, wie eine Braut sollt ihr nur einem einzigen Mann gehören. Denn ich habe euch mit Christus verlobt, dem ich euch wie ein Brautvater zuführen möchte. Und der Apostel Johannes, der hörte in einer Vision, wie himmlische Stimmen ebenfalls die endgültige Vereinigung Jesu mit seiner Brautgemeinde ausriefen. Und dabei wurde die Gemeinde als Braut Christi bezeichnet. Hier habt ihr den Text aus Offenbarung 19,7. Wir wollen uns darüber freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut ist bereit. In feines, strahlend weißes Leinen durfte sie sich kleiden. Unter dem Bild des Weibes ist also die Gemeinde Jesu, das Volk Gottes, die Schar der wahrhaft Gläubigen zu verstehen. Nun, der Apostel wusste, dass seine Bemühungen, Christus eine reine Jungfrau zuzuführen, das Missfallen Satans aufs Ärgste erregen würde. Er bringt seine Befürchtungen, die Gemeinde könnte wie Eva von Satan verführt werden, sehr offen zum Ausdruck. Hier in 2. Korinther 11. Er sagt, zur Zeit aber fürchte ich, dass mir dies nicht gelingt, nämlich Christus eine reine Jungfrau zuzuführen. Denn wie schon am Anfang die Schlange Eva mit ihrer List verführte, so könntet auch ihr davon abgebracht werden, einzig und allein Christus zu lieben und an ihn zu glauben. Und jetzt zeigt er drei markante Dinge auf, worin diese Verführung massiv kommen wird. Er sagt, ihr lasst euch leicht verführen. Wenn jemand daherkommt und etwas anderes über Jesus sagt, als wir euch gelehrt haben, dann schenkt ihr ihm bereitwillig Glauben. Ihr empfangt einen anderen Geist als den Geist Gottes und nehmt eine andere Botschaft an als die, die wir euch gebracht haben. Nun, diese drei Dinge werden wir uns heute Abend etwas genauer anschauen. Schon bei diesem ersten Satz, wenn jemand daherkommt und etwas anderes über Jesus sagt, als wir euch gelehrt haben, dann schenkt ihr ihm bereitwillig Glauben. Ich war letztes Wochenende in einer Gemeinde. Die Kapelle war voll, am Freitagabend schon. Und in dieser Gemeinde, der stellvertretende Gemeindeälteste ist aus der Gemeinde gegangen, seine Frau und eine ganze Reihe von Geschwistern. Und vielleicht habt ihr solche Broschüren, die diese Leute herausgegeben haben, inzwischen auch bekommen. Sie fingen erst damit an, den Heiligen Geist als die dritte Person der Gottheit zu leugnen. Und dann habe ich ihnen gesagt, es dauert nicht lange, dann leugnet er auch die Gottheit Jesu, denn das ist die logische Folge. Und so ist es auch gekommen. Wenn jemand daherkommt und etwas anderes über Jesus sagt, als wir euch gelehrt haben, diesen biblischen Jesus, und so habe ich ein ganzes Wochenende über dieses Thema gemacht und aufgezeigt, die Identität, die Wesensgleichheit zwischen Jesus und Jahwe und vieles andere mehr. Aber das war jetzt nur mal ein Punkt. Wir kommen gleich etwas mehr darauf. Nun, wie sehr die Verführung in unseren Tagen geschieht, das mögen jetzt einige Zitate zeigen, die ich aus der Fülle des Materials herausgegriffen habe. Und wer darüber mehr wissen möchte, dem empfehle ich das sehr lesenswerte Buch von Dr. Berchmann, Kirche am Scheidewege, Glaube oder Irrglaube. Das Buch wird wahrscheinlich nur noch antiquarisch zu bekommen sein. Von Dr. Bergmann, ein evangelischer Theologe und Pfarrer, der volksmissionarisch sehr tätig war in Deutschland, der schrieb das Buch Kirche am Scheideweg, Glaube oder Irrglaube. Und Pfarrer Bergmann sagt in diesem Buch, die Kirche steht jetzt am Scheideweg. Und dann sagt er in Bezug auf Gott, auf Jesus und auf den Heiligen Geist. Und als letztes, sie steht am Scheidewege im Blick auf ihr eigenes Selbstverständnis. Das ist sehr interessant. Und das ist genau die Erfüllung dessen, was Paulus vorhersagte, als er den Christen in Korinth schrieb. Es wird ein anderer Jesus gepredigt, es wird ein anderer Geist wirken, es wird ein anderes Evangelium angenommen. Und die folgenden Beispiele, die ich jetzt gebe, mögen dies ein wenig bestätigen. Mögen uns einen kleinen Einblick in die gegenwärtige Situation geben. Fangen wir also an mit der ersten Aussage. Ein anderer Gott. Die moderne Theologie hat die Personalität Gottes völlig preisgegeben. Die in der Bibel bezeugte Selbstoffenbarung Gottes, die Wirklichkeit Gottes, der als Schöpfer und Erhalter, als Vater, Regierer und Herrscher des Universums existiert, wurde weithin durch einen philosophischen Gottesbegriff abgelöst. Gott existiert nicht, Gott handelt nicht, Gott ist tot. Von Gott, so sagt eine moderne Theologe, von Gott kann man nur reden, indem man vom Menschen redet. Und dazu einige Aussagen. Manfred Metzger, Professor für praktische Theologie in Mainz. Er sagt, warum sollen die Sachen klarer, die Welt verständlicher sein, wenn der Name Gott auftaucht? Er löst die Rätsel nicht. Er ist selber eins. Der jenseitige Gott nämlich, der metaphysische, der absolute, verpflichtet uns zu überhaupt nichts, abgesehen davon, dass er ausnehmend langweilig ist. Der Gott aber, der uns als ganz gewöhnlicher Mensch begegnet, ist aufregend persönlich. Und Herbert Braun, Theologe in Tübingen, sagt, Gott ist nicht zu verstehen als der für sich Existierende, sondern als das Woher meines Umgetriebenseins, als eine bestimmte Art von Mitmenschlichkeit. Und Bischof Robinson schrieb ein Buch, Gott ist anders. Und er sagt in diesem Buch, die Vorstellung von einem Gott außerhalb der Welt ist von einem naiv-räumlichen Denken geprägt. Die Entdeckung der Lichtgeschwindigkeit und die einsteinsche Relativitätstheorie haben der Existenz Gottes als einem für sich seienden Wesen den Boden entzogen. Theologin Dorothee Sölle spricht sogar von der Theologie nach dem Tode Gottes. Und sie sagte vor Studenten der Theologischen Fakultät in Hamburg, die moderne Theologie sei der Versuch, atheistisch an Gott zu glauben. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Sölle ist der Ansicht, der persönliche Gott, der sich uns in der Bibel handelnd und in die Geschichte des Menschen und der Völker eingreifend offenbart, dieser Gott sei tot. Ja, sagt sie, er habe nie existiert. Nun, Professor Gerd Otto bekannte öffentlich, ich muss es in aller Schärfe sagen, Gott ist lediglich ein Interpretament. Das heißt also, so viel wie etwa eine spätere hinzugefügte Deutung, ein erklärender Zusatz ohne Symbolwert. Und Otto meinte weiter, ich zitiere, Gott sei bloß ein Name, wir könnten aber auf diesen Namen nicht verzichten, weil wir keinen besseren bis jetzt gefunden hätten. Nun, meine Lieben, wie ganz anders klingen die Worte der Apostel, das Bekenntnis der Apostel. Sie haben den persönlichen Gott, den ewig Seienden, den Handelnden und in das Leben der Menschen und Völker eingreifenden Gott mit klaren Worten bezeugt. Hier zum Beispiel Paulus, er sagt in Apostelgeschichte 17, es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Er, der allein das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist, er hat den einen Menschen geschaffen, von dem die Völker auf der ganzen Erde abstammen. Er hat auch bestimmt, wie lange und wo jeder einzelne von ihnen leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen ihn spüren und finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind.
42 bis 18.
Gut. Und in Epheser 3, 14 bis 16 bekennt der Apostel, und die Worte kennt ihr gut, darum kniee ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Nun, das ewige Evangelium, das der ganzen Welt in der Stunde des Gerichts noch einmal verkündigt werden soll, die erste Engelsbotschaft, fordert ja jeden von uns auf, an der Personalität Gottes festzuhalten und den anzubeten, der Himmel und Erde gemacht hat. Kommen wir zum zweiten. Einen anderen Jesus. So sagt es Paulus, die Schlange würde die Menschen verführen. Die Apostel bezeugen Jesus als den ewigen Sohn Gottes, der mit dem Vater eins ist von Ewigkeit her. Noch mehr, sie verkünden sogar, Jesus sei Gott von Ewigkeit. Paulus schrieb an die Christen in Rom ein klares Bekenntnis und der Apostel Johannes stimmt dem zu in 1. Johannes 5, Vers 20. Paulus sagt in Römer 9, 5, ihn, und er spricht von Christus aus dem Textzusammenhang, ihn, der Gott ist und über alles regiert, preisen wir in alle Ewigkeit. Amen. So sagt er, es ist unumstößlich fest. Und Johannes stimmt dem zu. Er sagt, wir wissen, dass der Sohn Gottes zu uns gekommen ist, damit wir durch ihn Gott kennenlernen, der die Wahrheit ist. Nun sind wir eng mit dem wahren Gott verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Ja, Jesus Christus ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Nun, im Gegensatz zu diesen klaren biblischen Aussagen, und jetzt könnte ich ja viele, viele Texte dazu bringen und Aussagen auch aus dem Geist der Weissagung, im Gegensatz zu diesen klaren biblischen Aussagen lässt die moderne Theologie Jesus nur noch als Menschen gelten, als den Menschen, der Gottes Willen ernst nahm und für seine Überzeugung bereit war zu sterben. Es ist Professor Hartmann, der sagt, wir müssen es klipp und klar sagen, dass Jesus Mensch war und nichts als Mensch. Und Rudolf Bultmann, der ja eine ganze Generation von Pastoren ausgebildet hat an der Universität in Marburg, und Bultmann schreibt in seinem Kommentar zum Johannesevangelium, Jesus ist purer Mensch, dessen Leben im Tode endete. Und so sehen wir, wie recht Paulus hatte, als er den Korinthern schrieb. Wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, als denen wir gepredigt haben, so ertragt ihr das recht gern. Kommen wir zur nächsten Aussage des Paulus. Ein anderer Geist. Der evangelische Theologe Emil Brunner hat es einmal so formuliert. Es besteht auf gewisser Seite die Tendenz. Das zitiere ich, aber das steht jetzt hier nicht. Das ist OS von Bibra. Habe ich eine Folie übersprungen? Nein, ich habe die Folie nicht. Also hört erst noch einen Augenblick zu, sonst verwirren euch die Texte. Brunner bemerkt, es besteht auf gewisser Seite die Tendenz, den Begriff Heiliger Geist als einen unverständlichen und für unser eigenes theologisches Denken nicht nur entbehrlichen, sondern unbrauchbaren Begriff auszuschalten. Nun, wohin ein solches Denken führt, das hat O.S. von Bibra klar gekennzeichnet. Und hier ist sein Statement. So hat die Kirche leider nicht die normale göttliche, sondern eine menschliche Fehlentwicklung genommen. Sie hat den Heiligen Geist, der ja als Führer gegeben war, betrübt. Ist aber der Heilige Geist betrübt worden und man tut nicht Buße, so kommt man in ein Nebelchristentum hinein und da geht es dann von Schleier zu Schleier. Der frühere, sehr bekannte Spiegelredakteur Harenberg, er schrieb einmal mit Recht, Die evangelische Kirche ist in eine Glaubenskrise geraten, wie es in ihrer Geschichte ohne Beispiel ist. Immer schon gab es Einzelne, oft auch viele Theologen, die ihre eigenen Wege gingen. Niemals aber stand die herrschende Richtung in der evangelischen Theologie so im Gegensatz zum Glauben vieler Christen in den Gemeinden. Und Heinz Zahnd schließt sein Buch Die Sache mit Gott mit dem Satz: Gott muss uns auch unsere Theologie vergeben, vielleicht nicht so sehr wie unsere Theologie. So, das vierte, was Paulus sagt, ein anderes Evangelium. Der Apostel Paulus schrieb den Christen in Rom. Schon damals, als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, ist Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben. Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch seine Feinde waren, hat Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Im Gegensatz dazu sagte Rudolf Bultmann, ein Bahnbrecher moderner evangelischer Theologie, hier ist sein Zitat: Wie kann meine Schuld durch den Tod eines Schuldlosen, wenn man von einem solchen überhaupt reden darf, gesühnt werden? Welche primitive Mythologie, dass ein Mensch gewordenes Gotteswesen durch sein Blut die Sünden der Menschen sühnt. Wie ganz anders klingen doch die Worte des Apostel Johannes in 1. Johannes 2, Vers 2. Jesus ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Als nächstes, sagt Paulus, ein anderes Gesetz. Kardinal von Faulhaber schrieb in einem Fastenhirtenbrief, er war zu der Zeit Kardinal in München, Kardinal von Faulhaber schrieb in einem Fastenhirtenbrief im Februar 1950, die Kirche hat den Sabbat des Alten Bundes, den letzten Tag der Woche, als des Herrn Tag aufgelöst und an die Stelle des Sabbats den ersten Tag der Woche, den Sonntag, festgelegt. Dr. Eck, der als Vertreter der katholischen Kirche mit Martin Luther in Leipzig die Disputation hielt, das Streitgespräch, dieser Dr. Eck sagte zu Luther: Hat doch die Kirche die Feier vom Sabbat umgelegt auf den Sonntag aus ihrer Gewalt, ohne Heilige Schrift. Nun ist weder im Evangelium noch bei Paulus noch in der ganzen Heiligen Schrift davon die Rede, dass der Sabbat aufgehoben sei und der Sonntag eingesetzt. Darum ist es geschehen von Einsetzung der apostolischen Kirche ohne Schrift. Und dann warnt er Luther und sagt: Tu es nicht und fall von der Kirche an die bloße Schrift. Denn dann musst du den Sabbat halten, der von Anbeginn der Welt ist gehalten worden. Eine sehr markante und klare Aussage. Im Lehrbuch der katholischen Religion, herausgegeben von Professor Dr. Akonen, dieses Buch erschien in Bonn, da heißt es: Wollten wir ernstlich die Bibel allein, ohne die Glaubensüberlieferung zu Rate ziehen, so müssten wir noch heute mit den Adventisten den Sabbat statt des Sonntags feiern. Das steht in einem katholischen Lehrbuch von einem katholischen Professor. Wenn wir nur die Bibel nehmen, dann bleibt uns keine andere Wahl, sagt er. Aber wie denkt Gott auch über diesen Punkt der Veränderung seines heiligen Gesetzes und Willens? Er sagt uns durch den Propheten Hesekiel: Die Priester legen mein Gesetz aus, wie es ihnen gerade passt. Was ich für heilig erklärt habe, das ziehen sie in den Schmutz. Sie machen keinen Unterschied zwischen heilig und nicht heilig, und sie erklären dem Volk nicht, was rein und was unrein ist. Vom Sabbat, den ich ihnen gegeben habe, wollen sie nichts wissen, und sie sind schuld daran, dass niemand mehr Ehrfurcht vor mir hat. Nun, zu dieser Veränderung des göttlichen Gesetzes kommt auch die Veränderung moralischer Werte. Moralische Werte werden so verändert, dass Homosexuelle in den Kirchen getraut werden. Schaut euch das an. Kirchliche Zeremonie für homosexuelle Priester sorgt für Aufruhr. In der anglikanischen Kirche sorgte eine Zeremonie für ein schwules Paar, ein Priester, zwei Priester. Die beiden homosexuellen Priester, Peter Covell und David Lord, ließen ihre Liebe in der Londoner Kirche St. Bartholomew the Great besiegeln. Aber wenn ihr denkt, das ist ein einmaliger Vorgang. Ich habe leider die Ausgabe von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung liegen lassen, habe es zu spät entdeckt, liegt zu Hause auf dem Schreibtisch. Ein in ganz Deutschland hochbekannter Redakteur schreibt dort über den in München am 9. beginnenden ökumenischen Kirchentag. Es ist nicht zu glauben, was da alles für Veranstaltungen laufen, für die Schwulen, für die Lesben und so weiter. Es steht einem die Haare zu Berge, wenn man den Artikel liest. Aber mir stehen noch mehr die Haare zu Berge, wenn ich daran denke, dass die Adventgemeinde auf diesem ökumenischen Kirchentag kräftig mitmischt. Es ist eine Entwicklung, die wir haben und die können wir nicht mehr aufhalten. Auch in der protestantischen Kirche gewinnen Homosexuelle an Einfluss. Horst Gorski, er war evangelischer Propst des Kirchenkreises Hamburg-Altona. 1990 gründete er gemeinsam mit drei anderen protestantischen Geistlichen den Konvent schwuler Pastoren und lesbischer Pastorinnen. Und im Frühjahr 2008 wurde er zum Bischof nominiert. Pastor Dieter Müller in Kiel vom Vorstand der Kirchlichen Sammlung erklärte am 22. April gegenüber IDEA, die Nominierung zeigt erneut erschreckend, wie weit sich die nordelbischen Entscheidungsträger, also die nordelbische Kirche in Norddeutschland, von der Heiligen Schrift fortbewegt. Nun, wie sehr Verführung und Abfall um sich greifen würden, hat Jesus dem Apostel Johannes in einer Vision offenbart. Aus dem reinen Weib ist eine große Hure geworden, die mit den Religionen und den Philosophien dieser Welt und mit den politischen Mächten der Welt ein feines Bündnis geschlossen hat und die schließlich nicht davor zurückschreckt, die wahren an der Heiligen Schrift und der Lehre Jesu festhaltenden Gläubigen zu verfolgen. Hier habt ihr den Text. Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand voll Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Der norwegische Theologe Professor Hallesby, ich habe einige seiner Bücher mit großem Gewinn gelesen, sein Büchlein zum Beispiel vom Beten, das ist mir eins der besten, das ich je gelesen habe. Dieser norwegische Theologe Professor Hallesby bekennt Folgendes, er sagt, in neuerer Zeit geht auf protestantischem Boden von den Tagen der Renaissance an über die Sozianer und den Rationalismus eine neue Religionsmischung großen Stils vor sich. Die droht, das Christentum in Europa auszurotten und eine rationalistische Religion an seine Stelle zu setzen. eine Religion, die aus allen, die aus Religionen aller Zeiten und aller Weltteile zusammengesetzt ist. Und Hans Küng ist sehr eifrig dabei, das zusammenzukriegen. In Kapstadt gab es das Parlament der Weltreligionen, 6000 Delegierte waren gekommen, von allen Religionen der Erde. Und auch selbst von den Fetischisten und so weiter. Das ist das, was die Bibel sagt. Hier haben wir die Anfänge des großen endzeitlichen Babylons, der Mutter aller Hurerei. Ich komme nochmal zurück zu Pfarrer Dr. Bergmann. Er und, auch, und an sein Buch Kirche am Scheideweg. Dort sagt er Folgendes. Die evangelische Kirche befindet sich unweigerlich auf falschem Kurs. Sie muss auf den Kurs zurück, auf dem ihr Schiff ausgelaufen ist. Sonst wird es eine Fahrt ins Verderben. Die Kompassnadel hielt auf den Kurs allein die Schrift. Mit diesem Bekenntnis ist sie angetreten. Mit diesem Bekenntnis wird sie leben. In der heutigen Situation müssen wir uns alle darüber klar werden, dass es gerade ein Akt der Liebe ist, die Wahrheit unverkürzt zu bezeugen. Hier seht ihr die Titelseite seines Buches, ich habe es mal eingescannt. Ein Buch, das wirklich sehr, sehr lesenswert ist, weil es uns die Augen öffnet und man nicht aus dem eigenen Verlag kommt, sondern von einer anderen Seite her Klarheit schafft. So, jetzt haben wir also diese Begriffe durch. Kommen wir zu den übrigen. Denn der Drache war zornig und ging hin zu streiten wieder die übrigen. Nun, meine Lieben, Gott hatte zu allen Zeiten Menschen, die ihn durch reinen Glauben und völligen Gehorsam ehrten. Und aus ihnen berief er im Lauf der Weltgeschichte zu verschiedenen Zeiten eine Schar von Menschen, die er vereinte und die er zu Hütern und Trägern und Verkündigern seiner ewigen Wahrheit und seines heiligen Willens machte. Gott fehlte es nie in der Kirchengeschichte an Männer und Frauen, die für den Glauben kämpften, der ein für alle Mal den Heiligen übergeben ist, wie es im Judas heißt. Und die kämpften für die reine Lehre. Hier ist dieser Text, die übrigen. Judas sagt es in Vers 3. Setzt euch entschlossen für den Glauben ein, wie er denen, die zu Gott gehören, ein für alle Mal überliefert ist. Die übrigen sind also Menschen, die für den Glauben einstehen, der ein für alle Mal der Gemeinde Jesu übergeben wurde. Obwohl der Abfall seit den Tagen der Apostel ununterbrochen anhält, Paulus hat ja schon gesagt, nach meinem Tode werden unter euch gräuliche Wölfe kommen. Es werden Männer aufstehen in eurer Mitte, in der Gemeinde. Die werden verkehrte Lehren reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Obwohl der Abfall seit den Tagen der Apostel ununterbrochen anhält, so ist es dennoch dem Teufel nicht gelungen, wahre Gläubige von dieser Erde für immer zu nehmen. Die Offenbarung bezeugt, dass es in der Endzeit eine Gemeinde der Übrigen geben wird, die an den Geboten Gottes und am Glauben Jesu festhält. Und diese treuen Gläubigen, die werden das Werk des Evangeliums zum Abschluss bringen. Durch den Geist der Weissagung werden sie gestärkt werden. Sie werden die Reformation vollenden. Und wie sehr ein solches Werk notwendig ist, das schaut euch mal aus diesen Texten an. Professor Spemann sagt, die Reformation hat nicht auf allen Punkten die geistliche Höhenlage des apostolischen Christentums wiedergefunden und ist in einigen Punkten Irrtümern anheimgefallen, die unheilvoll gewirkt haben. Oder Professor Hanack sagt, als Lehre vermochte die Reformation nur einen Anfang zu bezeichnen und musste auf Weiterführung rechnen. Die Fortsetzung der Reformation im Sinne des reinen Wortes Gottes ist eine Lebensfrage für den Protestantismus. Und Henry van Drusen von dem Evangelikalen College in den USA, Henry P. van Drusen, sagt, in fast jedem Falle war das Aufkommen einer neuen protestantischen Gemeinschaft die Folge der Entdeckung oder Wiederentdeckung irgendeiner christlichen Erfahrung oder Einsicht, die vernachlässigt worden oder verloren gegangen war. Seit dem Tode der Apostel gibt es diese vernachlässigten Wahrheiten, auf die hingewiesen werden muss. Gibt es Abweichungen und Irrtümer, gegen die protestiert werden muss. Und es gibt Reformen, die durchgeführt werden müssen. Und alle, die den Abfall vom reinen Evangelium unseres Herrn erkennen, die werden sich in den letzten Tagen noch enger zusammenschließen. Sie werden für den Glauben kämpfen, der ein für allemal den Heiligen übergeben ist. Die übrigen, für die das Wort aus Offenbarung 12, Vers 17 zutrifft. Hier sind die Gottesgebote halten und den Glauben Jesu bewahren. Diese übrigen, die müssen mit dem apostolischen Bekenntnis des Glaubens übereinstimmen und an der Lehre Jesu festhalten. Dr. Bergmann sagt in seinem Buch Kirche am Scheideweg, und achtet, was jetzt hier steht. Dieses Wort kann vielleicht uns als Adventgemeinde vielleicht nochmal aktuell werden. Er sagt, wenn es zweierlei Glauben gibt, mehr noch, wenn es Glauben und darum auch Irrglauben, Lehre und darum auch Irrlehre gibt, dann gibt es auch Spaltung. Mit dem Ringen um Wahrheit verbindet sich immer eine sammelnde, aber auch eine trennende Funktion. Um der Wahrheit des Evangeliums willen dürfen die Bekenner des alten Glaubens eine mögliche Spaltung nicht fürchten. Und sie fürchten sich auch nicht. Das ist ein sehr aktuelles Wort. Und diese mutigen Worte, die mögen in der gegenwärtigen Krise auch uns weiterhelfen. Sie mögen uns helfen, nach diesem klaren Kurs zu trachten. Und auf die zu achten, die diesen klaren Kurs unter allen Umständen halten wollen. Ellen White schrieb Folgendes. Gott will ein Volk auf Erden haben, das die Heilige Schrift und nur diese allein beibehält als Richtschnur aller Lehre und als Grundlage aller Reformen. Die Meinungen gelehrter Männer, die Ergebnisse der Wissenschaft, die Glaubenssätze und Beschlüsse von Kirchenversammlungen, zahlreich und uneins wie die Kirchen, die sie vertreten, die Stimme der Mehrheit, weder das eine allein noch sie alle zusammen, können als Beweis für oder gegen irgendeinen religiösen Glaubenspunkt betrachtet werden. So schreibt Ellen White im großen Kampf auf Seite 596. Und dann setzt sie fort. Ehe wir irgendeine Lehre oder Vorschrift annehmen, sollten wir ein deutliches »So spricht der Herr« als Beweis dafür verlangen. Satan ist ständig bemüht, die Aufmerksamkeit auf Menschen statt auf Gott zu richten. Er verleitet das Volk, Bischöfe, Geistliche und Theologieprofessoren als Führer zu betrachten, statt die Heilige Schrift zu erforschen, um ihre Pflicht zu erfahren. Wenn es dann den Verstand dieser geistlichen Führer beherrscht, wenn er dann den Verstand dieser geistlichen Führer beherrscht, kann er die Menge nach seinem Willen beeinflussen. So viel zu diesem Thema, der Drache, das Weib und die übrigen. Ich werde morgen in der Predigt aufzeigen, einige sehr markante Kennzeichen, die wir in der Offenbarung finden, mit denen nun die übrigen beschrieben werden. Die Offenbarung offenbart Gottes Endzeitgemeinde. Das ist das Thema morgen der Predigt. An dieser Stelle danke ich euch für eure große Geduld und Aufmerksamkeit.
Liebe himmlische Vater, wir danken dir, dass wir am Anfang dieses Sabbattages hier eine Ausführung auf uns einwirken lassen durften, das auf deinem Wort basiert. Lass es uns stärken, dass es uns auch unser Ziel vor Augen haben, eines Tages dort zu sein, wo du bist. Dass wir vereint werden mit dem König des Universums, mit dem Erlöser dieser Welt. und dem Besieger des Drachens und dem Beschützer der Frau, die Gemeinde.
Amen.
So danken wir dir, Herr, dass du mit uns bist, dass du uns Verheißungen gegeben hast, dass du uns aber auch stärken möchtest, und dafür sei herzlich Lob und Dank gesagt. Im Namen unseres Erlöses und Heilandes Jesus Christus. Amen.